Auf Wiederhören.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Auf Wiederhören nach unserer kleinen Social Media und Podcast Pause kommen wir ganz frisch und erholt und mit ganz vielen neuen Themen zurück und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass wir wieder starten können, Jan. Hi.
Ja, hallo, freut mich, endlich wieder zurück zu sein, ein bisschen verschnaufen, durchatmen und jetzt wieder zurück in den Podcast-Alltag. Aber wir sind ja auch nicht alleine heute, also auch nicht wir beide sozusagen, oder?
Nee, wir starten natürlich, wie ihr es gewohnt seid, mit einem neuen Gast oder einer Gästin in diesen Podcast oder in diese neue Staffel, in quasi die dritte Staffel auf Wiederhören. Und ja, heute haben wir Blanche Ellis zu Gast. Herzlich willkommen. Sie ist seit mehr als 30 Jahren professionelle Sängerin, Entertainerin, Songwriterin, Sprecherin, Moderatorin und auch Coach. Darüber sprechen wir dann später auch nochmal. Frontfrau der Band Rumpelstil, seit 15 Jahren in der Waldbühne macht ihr eure berühmten Taschenlampenkonzerte. Und sie hat auch ihre eigene Band Blanchette und last but not least, in der Motivationsshow Singing Out Loud bringt Blanche den Teilnehmern das gemeinsame Singen näher. Kannst du uns ja alles noch im Detail erzählen, das klingt super gut und was das alles mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Oh, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Dankeschön für die gute und tolle Einladung.
Ja, spannend. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr vielfältig. Und deswegen ist es vielleicht, Mareike, du hast es ja gerade schon so erwähnt, was hat das alles mit Nachhaltigkeit zu tun? Mehr, als man vielleicht denkt. Schaut dann auch den Podcast mit Elisabeth und dem Thema Versicherungen. Also es gibt Themen, da weiß man sofort. Ich glaube, hier werdet ihr auch als Zuhörerin echt überrascht sein am Ende des Tages, was da im Endeffekt die Verbindungen sind. Aber vielleicht starten wir doch mal bei dir ganz persönlich. Was ist denn für dich im Alltag vielleicht oder so ganz generell in deinem Leben Nachhaltigkeit für dich?
Wow, ja, das ist eine schöne Frage. Und ehrlich gesagt, ja, ich habe die Frage natürlich nicht vorbereitet, aber ganz spontan kann ich sagen, glaube ich, guten Gewissens, dass ich doch ein sehr bewusst lebender Mensch bin. Ich bin mir bewusst, dass ich gewisse Gewohnheiten habe oder und das kommt, weil ich so erzogen worden bin von meiner Mutter. Es ist eben so, ich war als kleines Kind immer schon Vegetarier. Ich bin, glaube ich, so geboren. Ich wollte partout kein Fleisch essen und als ich 13 war, hat meine Mutter gesagt, so, das war's jetzt, ich kann es nicht mehr hören. Wir lebten in den 70er Jahren, ja, ich bin ein bisschen älter als ihr und in den 70s, da war in Holland auf jeden Fall so eine Scheibe in 5 Teilen geteilt und von jedem Teil musste man einiges essen, sonst würde man nicht gesund essen und ein großer Teil davon war Fleisch. So, und ich habe die Scheibe, die hing auch irgendwo an der Wand bei uns, habe ich dann in den Müll geworfen und gesagt, ich möchte nicht mehr und meine Mutter hat gesagt, ja, okay, ab heute sind wir Vegetarier. Und dann fing ein neues Leben an, witzigerweise, weil es gab damals noch ganz wenig alternative Produkte. Also wir sind dann in so Biohöfe gefahren und ich habe auch ganz schnell schon gemerkt, ich muss, um zu überleben, muss ich irgendwie selber kochen jetzt. Meine Mutter war völlig überfordert. Also wir hatten 20 Töpfe mit alle Sorten von Linsen, Bohnen, alles getrocknet. Aber es war eben nicht sehr abwechslungsreich und es schmeckte auch nicht mehr so. Und dann habe ich angefangen, es gab nur 3 kleine Kochbücher in der Zeit, vegetarisch zu kochen. Und daraus ist, glaube ich, schon so eine Art Bewusstsein gewachsen, was mich mein Leben lang begleitet hat. Also inzwischen ist Vegetariersein, finde ich, fast, na, nicht zu 100%. Also ich bin auch kein missionierender Mensch. Ich gehe nicht rum und sage zu allen, ihr sollt kein Fleisch essen. Ich denke halt nur, man sollte sich bewusst sein, was man isst. Ne? Das ist für mich zum Beispiel in meinem Leben ganz wichtig und darauf achte ich auch. Also ich achte sehr darauf, auch wenn ich mal Eier esse, dass die aus mindestens Freilandhaltung sind. Ja, dann ist es so, ich trage auch viel und gerne Secondhand-Kleidung. Ich wohne ja mitten in der Stadt in Kreuzberg, Bergmann, Kiez. Da gibt es tolle Läden. Das ist überhaupt kein Armutszeugnis. Im Gegenteil, man ist viel origineller und toller gekleidet. Man hat das Gefühl, dass man nicht alles immer neu kauft. Und wenn man mal Lust hat auf etwas Neues, naja, es gibt riesen Läden bei mir in der Nähe, so wie Pick and Wait oder so. Da habe ich schon für die Bühne sogar Sachen hergeholt, wo alle sagen, wo hast du das her? Wo findet man sowas? Und der Witz ist, bei so einem Läden, das kommt auch teilweise aus Amerika oder so, was natürlich nicht so nachhaltig ist, ich bin mir dessen bewusst. Aber ja, man findet vieles. Ja, das sind schon zwei Komponenten. Dann natürlich das Mülltrennen mache ich mit Liebe und sehr bewusst. Ich bin auch nicht ganz perfekt. Und das gebe ich ehrlich zu, ich bin echt Autofahrer vom ganzen Herzen. Und ich überlege mir schon die ganze Zeit, wie ich da besser mit auskomme. Ich fahre auch viel öffentliche, wenn es sich anbietet. Aber da ich ja auch viel nachts unterwegs bin und dementsprechend nachts an ganz komische Verabredungspunkte ankomme mit dem Auto irgendwo außerhalb von Berlin, ab wo ich dann mal alleine sehen muss, dass ich nach Hause komme, ja, da gibt es einfach noch keine Alternative. Und dann fühle ich mich auch sicher und geborgen in meinem kleinen Auto. Ja, muss ich ehrlich zugeben. Ja, das ist eigentlich, was ich sagen kann. Ich bin auch jemand, der nicht jeden Tag duscht. Also ich mache mich schon nass, aber ich stell mich nicht immer unter die Dusche. Ich bin jemand, der sich gerne auch mal am Waschtisch wascht und das habe ich auch so gelernt, das geht, man ist dann auch sauber und duftet danach auch frisch. ja, und dann habe ich ein Kind, eine Tochter, die ist inzwischen auch erwachsen. Und für mich war auch sicherlich Nachhaltigkeit, sie auch mit dem Bewusstsein zu erziehen. Und das hat sehr gut funktioniert. Also was ich so sehe und merke, hat sie das gut integriert in ihrem Leben. Ja.
Ich finde, bei dir hört man auf jeden Fall Stichwort Bewusstsein auch raus, also bewusster Konsum, bewusst genießen auch mit Nahrung und bewusst einfach sich dessen bewusst sein, was man tut. Und das ist ja auch, finde ich, sehr spannend, das haben wir auch schon im Podcast ein paar Mal gehabt, dass es nicht darum geht, der perfekt nachhaltig lebende Mensch zu sein, sondern einfach bewusster zu leben und dass wir einfach an Dingen arbeiten und uns bewusst sind, was wir vielleicht noch nicht perfekt machen, aber dann an Dingen arbeiten, die uns eben wichtig sind. Finde ich sehr spannend, finde ich auch sehr schön zu hören, wie du das in deinem Alltag so lebst. Also.
Ja, sehr facettenreich auf jeden Fall. Spannend. Total. Kochen ja ohnehin spannend, auch für mich grundsätzlich. Ja. Aber auch einfach das Thema, wie du das angehst und ja, was wir auch schon oft festgestellt haben, du hast es gerade gesagt, ich kann das eigentlich immer nur noch wiederholen. Es geht nicht um das Perfekte, weil wenn du mit Kiezcheckern auf Wiederhören irgendwie eine Bewegung in Gang setzen willst oder unterstützen willst, dann kannst du das einfach nicht mit Perfektion, sondern da musst du es eigentlich machen über viele kleine Schritte, weil da kannst du Leute auch mitnehmen. Ich glaube, wenn hier jemand sitzen würde, ein gemalter, nachhaltigkeitslebender Mensch, der alles perfekt machen würde, gesetzt dem Fall. Ich glaube, dem würde es sehr, sehr schwer fallen, am Ende des Tages auch Leute für diese ganze Sache zu begeistern.
Ja, ich hatte ja eben, als ich dich vorgestellt habe, in dem langen Intro auch schon erwähnt, da können wir auch ein bisschen drüber sprechen, deine Motivationsshow Singing Out Loud. Kannst du uns ja gleich einfach mal oder den Zuhörern mal erzählen, worum es da geht und was du da machst. Ich finde da sehr spannend, so gemeinsam singen ohne unterstützende Technik, quasi unserem ureigenen Instrument zu arbeiten, nämlich der Stimme. Ist doch auf gewisse Art und Weise auch eine Art von Nachhaltigkeit, oder?
Ja, so sehe ich das auch. Das hast du sehr schön formuliert. Also was ist nachhaltiger als singen? Und dazu fiel mir heute noch ein, als ich unterwegs war zu euch. Die Stimme hat einen enormen Nachhall. Und da ist das Wort nachhaltig schon vorhanden. Ja, es ist etwas, was wir alle mit uns rumtragen, die Möglichkeit zu singen. Und es ist so komisch, es ist heutzutage, glaube ich, tatsächlich doch ein bisschen versaut durch die ganzen Castingshows, dass Leute immer wenn ich sage, und singst du auch ab und zu, dann sagen sie, oh, um Gottes Willen, ich kann das nur unter der Dusche und ich bin gar nicht gut und so. Und dann denke ich immer, woran misst du das denn? Weil in den Schulen ist es auch total unterrepräsentiert. Ja. Ach so, und ich habe mein Buch für euch mitgebracht.
Oh, da können wir gleich auch gleich nochmal drüber sprechen.
Genau. Hier, Singing Out Loud, gleichnamig. In dem Buch beschreibe ich auch, warum Singen glücklich macht. Und das erzähle ich auch in meiner Show. Das ist nämlich ein leicht wissenschaftlich belegtes Buch auch. Ich habe das alles recherchiert und da sind richtige Fakten auch drin. Es ist also nichts Esoterisches oder so. Es ist tatsächlich so, dass Singen wie Sport, sportliche Betätigung, gutes Essen oder sogar Sex, das sind alles Sachen, die uns glücklich machen, wenn es schön ist, ja. Und gegebenenfalls ist Singen auch nicht immer ein schönes Erlebnis, wenn Menschen gezwungen werden oder stell dich doch mal hin vor Opa und Oma und sing was oder so. Das ist für viele Kinder dann das ist dann eher eine unangenehme Erinnerung. Aber im Prinzip hat jeder Mensch das Vermögen, ich nenne das jetzt mal nicht singen, sondern tönen, zu klingen. Zum Beispiel, wenn man sich in einen Raum stellt und der ein bisschen hallt und man summt mal, dann resoniert das im Körper und ich merke schon gleich, wie mir das so einen kleinen Schub gibt. Ja? Das ist komisch, aber wahr. Es ist Singen wie Katzen spinnen oder schnurren. Darüber habe ich auch Spinnen, sorry, das ist niederländisch. Wie Katzen schnurren, darüber habe ich auch einen kleinen Kapitel geschrieben. Ja, bei uns heißt das Spinnen. Ja. Ja, Spinnen, Gottes Spinnen. Wahrscheinlich, weil es klingt wie das Spinnen am Spinnrad. Brrr, das Schnurren.
Ja, genau, und das ist eben im Deutschen.
Genau. Ja, aber abgesehen davon spinnen Katzen natürlich auch ein bisschen. Ich habe einen Hund.
Ja. Der Hund hier unter dem Tisch, der zweite Gast heute.
Genau, die Hündin ist nämlich auch da. Liebe Grüße, sie hat unseren zweiten Gast.
Unsere Nala. Na gut, aber Singen ist etwas, was auch Menschen miteinander verbindet. Und natürlich ist es in vielen Kreisen, gilt es als ein bisschen uncool, zu singen, vor allem bei Männern, da gibt es ganze Untersuchungen drüber und auch sogar Zahlen drüber. Es ist ganz eigenartig, weil wenn man mal zurückgeht in der Geschichte, Singen wurde von den Cowboys gemacht, von den Indianern, in der Armee wird gesungen. Ich will nur sagen, es gibt viele sehr männliche Männerwelten, wo gesungen wird und da wird es nicht mit weicheiig assoziiert. Aber ich gehe in Firmen und singe mit allen Mitarbeitern. Und dabei macht es am meisten Spaß, wenn der CEO da ist und die Putzfrau. Mhm. Und wenn sie nebeneinander stehen. Und zusammen zum Beispiel plötzlich zweistimmig singen. Oder nebeneinander stehen und etwas mitbrüllen. Mhm. Es geht hier nicht um Leistung. Ja? Und ich leite das an. Ich bin Dirigentin, Anführerin von dieser Truppe. Ich verteile den Saal in zwei Gruppen oder in drei. Wir machen Rhythmusübungen. Und am Anfang ist es eigentlich ein bisschen ein, ja, wie soll man sagen, ich nenne mich immer Keynote-Sängerin. Keynote Speaker, die sprechen ja über ein Thema und ich bin Keynote Sängerin. Was heißt das bei Singing Out Loud? Ich komme also in die Firma, dann wird einiges erzählt und wir machen ein paar Übungen, ja, alles ganz locker. Und danach, in der zweiten Hälfte, singen wir dann los. Das sind echte Klassiker aus Rock- und Popgeschichte, die alle mögen. Und die Leute freuen sich einfach und du merkst, wie der Saal sich auflockert. Und am Ende ist es so, da sind auch sogar Untersuchungen darüber, dass danach die Kommunikation in einer Firma viel lockerer sich gestaltet. Mhm. Weil, wenn man schon mal neben dem Chef gestanden hat und zusammen ein Ständchen gesungen hat, danach kann man sich locker da wieder kann man da anschließen und sagen, ah, wissen Sie noch, das war schön, was wir da gesungen haben. Und übrigens, der Kopierer ist kaputt. Ja, das ist dann viel leichter. Und darum glaube ich, ja, ich liebe diese Show. Es vereint wirklich ja, meine langjährige Tätigkeit als Sängerin, die ich dann auch bleibe. Ich bin ja die Leadsängerin dann auf der Bühne. Der Saal singt mit mir. Und gleichzeitig coache ich auch. Ja? Und das ist, was ich mag. Ich gehe darin auf und es ist echt eine Leidenschaft, muss ich sagen. Ja. Naja, ich hoffe, das waren nicht so viele Worte für ein kleines Thema.
Ganz und gar nicht. Das ist ja kein kleines Thema. Also das ist ja, ich nehm's mal so. Das ist ja kein kleines Thema. Also das ist ja wirklich ein Bereich, der auch verschiedene Facetten der Nachhaltigkeit durchaus anspricht. Wir sprechen ja immer von der Nachhaltigkeit an sich, über die wir jetzt auch zu dem Podcast gekommen sind, wo wir uns im Vorfeld unterhalten haben und gesagt, das Nachhaltige ist ja eigentlich erstmal per se, wenn du dich jetzt anfängst damit zu beschäftigen oder diesen Podcast hörst, okay, das hast du ja auch in der Eingangsfrage dann gesagt, du brauchst keine Instrumente, du brauchst nur dich, du brauchst deine eigene Stimme. Stimmung auch, die entsteht dann, aber die eigene Stimme vor allem und das hat natürlich was Tolles, was Beruhigenderes und es geht dann natürlich dann auch über die Atmung und sich selber mal atmen zu hören. Ich meine, bei Yoga wissen wir es alle, ne?
Ja.
Dass es irgendwie dann doch Nachhaltigkeit ist und dass das Mental Health ist und wie auch immer. Ja. Beim Singen sprechen wir komischerweise nicht darüber oder wenig darüber.
Ja.
Vielleicht auch gar nicht und jetzt machen wir das deswegen ja. Aber es ist ja auch diese soziale und ökonomische Nachhaltigkeit.
Genau.
So wenn du mit deinem Chef, wenn du mit deinen Kollegen nach der Arbeit, so wie wir das dann mit unseren lockeren Formaten auch bei Kiezchecker machen mit dem Team, dann ja, flacht das Hierarchien ab, du kommst leichter ins Gespräch, du hast einfach...
Auch wieder das Lieblingswort der Branche, Work-Life-Balance, kommt mir ins Gleichgewicht. Also.
Ja, aber das ist es doch auch.
Mhm,
und wenn du jetzt da reingehst, Männer, Frauen, mir fällt auch direkt wieder ein, übrigens bei dem Beispiel, ich finde es auch, ich glaube, das ist ein Grund, mag sein, dass ich jetzt, wenn ich jetzt mal an meine eigene Kindheit in der Schule denke und den Musikunterricht, dass da die Jungs halt auch wirklich weniger Spaß hatten.
Ja.
Die haben gedacht, okay, wann ist die Dreiviertelstunde vorbei und wann kann ich danach auf dem Fußballplatz in der Pause? Auch weil es natürlich nicht nur die Musikwissenschaft benotet wurde, sondern auch der Gesang, was du eingangs gesagt hast. Und ich glaube, da wieder rauszukommen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wie läuft das ab? Wie sehen zum Beispiel diese Basisübungen aus, die ihr macht? Gibt es da vielleicht auch ein, zwei Sachen, die du uns mitgeben kannst?
Ja, wenn ich noch ganz kurz zurückkommen darf auf die Nachhaltigkeit, weil das habe ich vielleicht so wenig betont, dass es wirklich so schön ist, dass jeder Mensch dieses Instrument immer mit hat, wie du schon sagtest. Es geht eigentlich im Prinzip, wenn man sich ordentlich benimmt, nicht verloren. Es ist ein Lebenslänglich. Meine Mutter kann noch singen, die ist 91 und die tut das auch. Also die läuft durch ihre Wohnung und singt. Und sagt, ach, das hilft mir, dann fühle ich mich besser. Ja? Und die Nachhaltigkeit ist auch darin, wie du auch schon betont hast, dass es in der Firma andere Energien gibt danach, wenn man gemeinsam diese Erfahrung gemacht hat. Und Energien, positive Energien, sind eben auch super nachhaltig. Also Verhältnisse zwischen Menschen verändern sich, Umgang verändert sich, die Stimmung ist generell besser und es klingt jetzt alles wie ein Märchen, aber Leute, es stimmt. Es ist einfach wirklich wahr. So, jetzt die Antwort auf die Frage Übungen. Ja, es ist für viele Menschen nicht so leicht, verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen, ne? So wie ein Pianist oder ein Schlagzeuger oder ein Mensch, der ein Instrument spielt und dazu singt. Ja, da muss das Gehirn ganz schön Gymnastik betreiben. Und um das nun zu üben, mache ich im Saal auch Übungen, wo die linke und rechte Gehirnhälfte so ein bisschen ausgeglichen werden, weil das sorgt auch wiederum für Entspannung. Ja? Und das kann man schon ganz leicht bewirken, dadurch, dass man zum Beispiel mit der rechten Hand auf die linke Schulter und mit der linken Hand auf der rechten Schulter klopft. Abwechselnd.
Ja, machen das jetzt
ja?
Alle mal.
Also links, rechts, links. Das kann ich jetzt nicht vormachen, aber genau. So.
Genau.
Und dazu kann man zum Beispiel tief ein- und ausatmen. Ja, das ist eine ganz einfache Übung, die schon sehr viel bewirkt. Dann gibt es Rhythmusübungen. Ich mache zum Beispiel, vielleicht kannst du das Mikro mal halten.
Ja, aber natürlich.
Also ich mache zum Beispiel Sachen, wo ich einmal mit dem Fuß auf oder zweimal mit dem Fuß auftreten und dann klatschen. Und dann dazu noch singen.
Ja.
Und dann denkst du, das ist einfach. Aber versuch's mal.
Hm.
Also, we will rock you.
Das kam mir direkt in den Sinn.
We will rock you. Ja, und das ist schön, dass du das sagst, weil ich gehe den Klischees nicht aus dem Weg. Weil ich immer denke, es geht mir hier nicht darum, originell zu sein mit den Leuten. Ich nehme Titel, die sie kennen. Ja, wo sie gleich drauf anspringen und nicht noch nachdenken müssen über den Song zum Beispiel. Weil darum geht es hier nicht, verstehst du? Deswegen, ja.
Ja, super, vielen Dank. Das war doch schon mal großartig. Ich fühle mich direkt so, als hätte ich sogar mich ein bisschen bewegt und Sport gemacht bei dem Podcast, was super ist. Nee, sehr spannend. Und du würdest damit ja auch noch eine weitere Hürde aufbauen. Also wenn es jetzt Titel wären, die zu komplex sind, vielleicht aus dem Jazz oder aus dem Soul oder wie auch immer, oder die kaum jemand kennt, ich glaube, das wäre eine Hürde im Kopf.
Die Hürden sind da schon, was du ja auch gesagt hast, sind halt eh schon da. Du musst ja eigentlich eher daran arbeiten, irgendwelche Hürden abzubauen, irgendwelche Vorurteile. Oh, ich kann nicht singen und Lampenfieber, andere Leute. Oh, ich bin Mann und muss singen und dann noch komplizierte Lieder. Dann baust du dir ja eine Hürde noch zusätzlich auf, die du ja eigentlich abbauen willst in dem Moment.
Genau. Ja, ich hatte mal bei einer Veranstaltung wirklich eine Frau im Saal, die hat mir im Nachhinein erzählt, ihr Mann war mitgekommen und der hatte gesagt, ich gehe partout da nicht hin, du kriegst mich da nicht hin, ich will nicht singen. Er war richtig sauer und sie hat ihn dann überredet und ich habe ihn auch gesehen. Ich sehe die Leute, die ein bisschen Blockade empfinden, weil damit beschäftige ich mich natürlich und ich versuche, ihn auch ein bisschen zu unterstützen. Und am Ende hat er wirklich laut mitgesungen und gemacht und getan. Und er hat gesagt, du hast mich heute, hast du mir meine Gesangsblockade weggezaubert.
Schön.
Das war eins der größten Komplimente.
Ja, super, oder?
Wahnsinn. Also echt toll. Und da sieht man auch mal wieder, wie vielseitig auch eben das Thema Nachhaltigkeit ist, können wir nicht mal und was wir auch dann entdecken auf der Reise, wo es dann hingeht, was die Aspekte sind. Innere Zufriedenheit ist ja auch nicht unwichtig. Du hast ja auch erzählt, du bist ja auch schon eine ganze Weile in Berlin und du hast ja sehr viel Erfahrung, bist eine Weile im Geschäft. Wir hatten ja eben auch über Gesangsblockaden gesprochen und wie Menschen damit umgehen. Hast du irgendwie beobachtet, ob sich der Umgang der Leute mit Musik verändert hat, ob die Leute heutzutage Musik anders wahrnehmen oder konsumieren als noch vor 10 oder 20 Jahren oder ob da jetzt mehr Leute mit Gesangsblockade unterwegs sind oder im Gegenteil, ob die Leute sich dann mehr trauen. Hast du da irgendeinen Trend oder eine Tendenz, die du beobachten kannst?
Im Konsum von Musik, muss ich sagen, hat sich natürlich alles verändert. Also das ist auch für uns Musiker richtig eine Umwälzung, eine Revolution gewesen, die nicht nur positiv ist. Also es hat viele positive Seiten und auch einige sehr negative. Musik kann man en gros konsumieren, alles ist verfügbar und du bezahlst 10 Euro im Monat und gefühlt bezahlst du also nichts. Ja, du streamst einfach, was du hören willst. Also für mich als Musikerin ist das zum Beispiel auch grandios. Ja, ich höre mir alles an. Ich bin ja ein Allesfresser. Und das hat was. Gleichzeitig, ja, es ist nicht sehr nachhaltig, auch wenn man das denkt. Okay, es gibt weniger CD-Hüllen und so weiter. Aber ich habe gehört, dass du das auch in deinem Podcast erwähnt hast. Fand ich lustig, weil das wollte ich heute nämlich auch anvisieren. Dass diese enorme Server, Dörfer quasi, die verbrennen, wenn es einen Hit gibt zum Beispiel, der so viele Millionen Mal gestreamt wird, dann ist das nicht sehr nachhaltig. Also ein Hit ist ja umweltverschmutzend sozusagen. Das ist krass, ne, wenn man sich das überlegt. Und ja, insofern ist nicht alles eindeutig. Ja? Das ist der Konsum von Musik. Dann ist es so, ich habe gemerkt, bei öffentlichen Veranstaltungen gibt es immer weniger Live-Musiker. Vor allen Dingen Musiker, die wirklich was darbieten, die individuelle Produkte anbieten. Menschen wollen eher irgendwas Unauffälliges, was vielleicht auch nichts kostet. Also Kunst wird nicht mehr bezahlt in dem Sinne, nur wenn es bekannt oder berühmt ist. Oder wenn man in ein großes Konzert gehen kann von ganz berühmten Musikern, dann bezahlt man auch noch 80 bis 150 Euro für ein Ticket. Aber es ist sehr schwer für kleinere, unbekanntere, jedoch sehr hochwertige Musikprodukte, sich über Wasser zu halten. Ja, das ist schade. Aber ich denke immer, ja gut, aus jeder Revolution kommt was Neues hervor und es wird auch jetzt wieder etwas entstehen, was letztendlich sich wieder zugute wendet. Wir sind allerdings mittendrin in dieser Umwälzung. Ja, so ist es.
Ja, finde ich auch spannend, dass du das nochmal erwähnt hast, weil viele haben ja, wenn du das nicht vor Augen hast, da haben wir auch schon oft im Podcast drüber gesprochen, Nachhaltigkeit ist eben kein Schwarz und Weiß, dass man sagt, okay, ich konsumiere jetzt beim Bier, hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, könnt ihr auch nochmal nachhören, aus der Flasche lieber als aus der Dose, weil eine Dose kann ja nicht nachhaltig sein, ist tatsächlich, kommt drauf an, muss nicht unbedingt sein, eine Dose kann auch durchaus nachhaltiger sein als das Flaschenprodukt. Und dadurch, das sind halt so kleine Beispiele, wo man, so wie auch, was du auch gesagt hast, so ein Hit, dass der auch umweltverschmutzend ist, weil er einfach viel, was du, die Leute sehen es natürlich nicht, weil die Serverkapazität, die Serverfarm stehen irgendwo anders. Du denkst, ja, ich habe ja jetzt keine physische CD gekauft, ich habe quasi kein Plastik in Anspruch genommen, aber die Umweltverschmutzung passiert dann ja eben woanders. Ja. Und perfekt kann es niemand machen, das finde ich auch immer wieder wichtig zu betonen. Man kann jetzt nicht sagen, hört alle auf zu streamen oder kauft euch, weil wir sind ja trotzdem auch Konsummenschen. Ja. Wichtig ist einfach nur da sich, was wir auch vorhin schon im Eingangs hatten, finde ich dann auch einen guten Bogen, Bewusstsein einfach, dass man sich dessen einfach bewusst ist.
Ja, kann ich sehr schön ergänzen. Genau das mit dem Bier ist ein immerwährendes, sehr gutes Beispiel, weil du das eigentlich auch gar nicht so auf dem Schirm hast, genau wie Glasflasche gegen Plastikflasche beispielsweise. Auch das hatten wir beim Bereich Mineralwasser, weil ich es da gerade stehen sehe. Also da gibt es, glaube ich, einige Beispiele, wo man eigentlich denkt, dass es nicht so ist. Ich glaube, das Wichtige ist, was du jetzt wieder auch im Bereich Kunst nach oben bringen musst, weil ich glaube, da geht die Schere einfach auseinander. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die großen Stars dieser Welt und die Hobbymusiker, die können weiterhin leben, beziehungsweise die wollen ja vielleicht damit auch gar kein Geld verdienen, sondern machen es als Ausgleich. Ich glaube, die große Bandbreite dazwischen ist das, wo es jetzt drunter leidet. Und da gibt es auch definitiv beim Streaming Nachteile, weil es ist ja nicht jeder ein musikalischer Allesfresser, so wie du oder ich jetzt zum Beispiel auch. Ich höre eigentlich jede Richtung der Musik. Sondern die meisten werden eben halt durch das Streaming dazu gebracht, dass sie vielleicht nur noch in ihrer Richtung unterwegs sind, weil sie bei Spotify oder wie sie auch immer die Plattform dann heißen, nur noch in ihrer Richtung unterwegs sind und sich die Playlists vorschlagen lassen. Wenn ich damals im Platten- oder CD-Laden war, habe ich einfach gestöbert und entdeckt, was übrigens auch sehr nachhaltig ist, weil du einfach dieses schöne, wertschätzende, und ich glaube, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, wertschätzende Erlebnis hat auch gegenüber dem Künstler. Abgesehen davon, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, immer auf der Suche und der Schnellste zu sein, der die CD in der Hand hat.
Das Thema hatte ich tatsächlich lustigerweise mit einer Freundin neulich auch, weil wir da auch drüber gesprochen haben, wie, dass du dir früher, du hast dir halt auf eine CD gespart oder hast dir halt einfach eine CD gekauft, so mit deinem Taschengeld, also als ich noch jünger war, und hast dann ja wirklich auch dieses Album durchgehört. Also dass dann auch, dass du auch wieder, Stichwort Wertschätzung, wie auch ein Album aufgebaut ist. Ja. Das ist ja jetzt durch Streamingdienste total auseinandergepflückt.
Aber es gibt tatsächlich Künstler wie Beyoncé, die verbieten, dass ihre CD mixbar ist. Also man muss die von A bis Z hören. Das finde ich klasse, weil es ein bisschen back to normal. Ne? Ja. Ja. Und, ja. Und ich muss sagen, ja auch, dass Ja, wie Jan gerade meinte, das ist für mich auch eine tolle Erinnerung. Also wie gesagt, ich bin ja groß geworden in den 70ern und da habe ich auch wirklich Stunden im Plattenladen verbracht und man hat auch sein Taschengeld gespart und ist dann in den Plattenladen gegangen und man hatte, es gab auch mal, als ich schon Profimusikerin war, Anfang 20, da gab es auch mal meine Kollegen, die dann morgens früh an meinem Fenster standen und riefen, ich habe die neueste Tears for Fears, mach die Tür auf, ich will es dir vorspielen, so. Und das sind Erinnerungen, die werde ich nie vergessen. Und dadurch werde ich diese Platte auch nie vergessen, weißt du. Und heutzutage, Musik ist wirklich ein Riesenhaufen geworden. Und klar gibt es noch Menschen, die eine Band sehr cherishen oder, ja, wie heißt es, verehren. Aber es ist eben ein anderes Gefühl, habe ich das im Blut. Naja, wie auch immer, also... Ich bin stolz und glücklich, dass ich noch immer Konzerte geben kann mit der Band und dass wir noch immer Leute ziehen und dass wir unsere Nische haben. Und davon kann ich auch nur sagen, wir haben im Prinzip diese Revolution so ein kleines bisschen überstanden. Ja? Mhm. Dadurch, dass wir einfach ein zeitloses Produkt haben. Ja.
Finde ich schön. Also auch sehr... sehr interessanter Aspekt, weil Jan und ich sind, also außer du hast mir von einem großen Teil in deinem Leben nicht erzählt, aber ich glaube, wir sind beide keine Musiker.
Nein, ganz
egal. Wir sind Musikkonsumenten.
Obwohl ich viel singe. Aber das ist...
Das musst du mir auch nochmal erzählen.
Schlecht als recht. Naja, also ich glaube grundsätzlich ist ja meine These, der Rheinländer an sich ist ja per se glücklich, weil er ja schon mal per se immer an Karneval singt. Also sprich vom November bis Mitte Februar durchgehend und da und dabei schunkelt. Das ist vielleicht auch auf das eine oder andere Kaltgetränk zurückzuführen, aber da singen halt Männer genauso wie Frauen.
Ja.
So. Und in der Tendenz auch dieser ganz kleinen Nische Kölner oder Rheinischer Karneval sind es auch zu 99% eigentlich Männerbands. So. Mhm. Also quasi die kölsche Variante der Boybands. Ja. Und ich glaube, da passt das, glaube ich, ganz gut rein. Also dadurch, und wenn du damit mal groß geworden bist und damit anfängst, dann machst du das auch bei jeder anderen Playlist oder jeder anderen CD, die du einfach hast. Und du singst dann einfach vor dich rum. Aber nein, ansonsten nicht.
Ja, deswegen ein wunderbarer Blickwinkel. Danke, dass du uns da mitgenommen hast. Genau, also wie immer, ihr kennt das ja schon, ich werde euch in den Shownotes Blanche verlinken, ihre Socials, den Podcast, den du ja auch hast mit deiner Freundin und natürlich den Link zum Buch, das könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Ich sage auf Wiederhören, weil wir uns ja hoffentlich auch eventuell irgendwann nochmal wiederhören, und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt uns das natürlich auch sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute bei uns zu Gast warst, ich fand es wunderbar, und du hast natürlich gleich das letzte Wort. Vielen Dank.
Ja, definitiv. Dem möchte ich gar nicht im Weg stehen. Vielleicht hast du das letzte Wort oder vielleicht auch ja den letzten Liedtext für uns.
Also, Liedtext weiß ich jetzt nicht, aber ich bedanke mich sehr für die Einladung und ich bin absolut begeistert von eurer Initiative. Ich finde eure Kiez-Checker-App fantastisch und ja, weiter so. Und wo ich kann, werde ich euch absolut unterstützen. Ja, we'll meet again. Don't know where, don't know when. Das würde vielleicht passen. Okay, bye.